Hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 des Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Wir haben ein neues Jahr, dem folgt hoffentlich auch das neue Glück und mit neuem Glück gibt's auch die neue Podcast-Folge. Heute wieder in voller Besetzung. Hallo Martin.
Hi.
Hallo Tobias.
Hi, hi.
Und ich, Thomas, bin auch wieder mit hier am Start. Ja, neues Jahr, neues Glück, hatte ich gesagt. Und bei unserem Verein Erzgebirge Aue gibt es auch einen neuen Trainer. Wir haben mit Jens Hertel einen, ja, sag ich mal, alten Bekannten im Erzgebirge, den wir schon von vielen Gastspielen, Gastvereinen mit bei uns begrüßen durften. Jetzt sitzt er auf unserer eigenen Trainerbank. Das ist aber auch nur eines von vielen Themen, was wir heute mit euch besprechen wollen. Das neue Jahr gibt immer gleich am Anfang schon wieder neue Vorsätze. Jeder von uns hat uns sicherlich vorgenommen, mehr Fußball zu gucken. Der Verein hat sich hoffentlich die Mannschaft vorgenommen, mehr Spiele zu gewinnen. Aber am Anfang wird es mich interessieren, Tobias, gibt es bei dir auch neue Vorsätze bei dir, privat?
Naja, so mit Vorsätzen und dem neuen Jahr ist das ja eigentlich immer so eine Sache. Man kann sich ja immer irgendwie einen neuen Vorsatz machen. Aber also ich hatte mir jetzt für mich persönlich so ein bisschen vorgenommen, wieder ein bisschen mehr auf meine Work-Life-Balance zu achten. Also irgendwie vielleicht nicht mehr jeden Tag irgendwie schon um 6 Uhr noch irgendwas aus dem Haus zu gehen und 19.30 Uhr wieder zu Hause zu sein. Also zumindest an jedem Werktag. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist das vielleicht auch nicht ganz so gesund für einen selbst. Und gerade durch diese langen Wege zwischen Leipzig und Halle und dieser wirklich unfassbar schlechten S-Bahn-Situation zwischen diesen beiden Städten. Und ja, das ist so ein bisschen mein persönlicher Vorsatz, dass ich mich wieder ein bisschen mehr um mich selber kümmere und ja, mal gucken, was es denn ja sonst noch so im Leben gibt. Denn da gibt es ja noch eine ganze Menge.
Genau. Ja, da drücke ich die Daumen, wir alle wahrscheinlich, dass du es dann auch durchhältst und nicht wie so viele Vorsätze dann, wie es ja schnell mal bei jedem passiert, bei vielen passiert, dass sie über Bord geworfen werden. Martin, bei dir, Neujahrsvorsätze?
Ich bin immer ganz schlecht in sowas, weil eigentlich möchte man ja dann doch vielleicht eine Gewohnheit oder eine schlechte Eigenschaft ändern. Und das ist deutlich schwieriger als jetzt dieses klassische, was sich Leute 3 Wochen vorher nehmen und dann es sowieso nicht durchhalten. Also ich glaube, das Durchhalten ist das Schwierige. Und ja, ich bin nicht so der Fan von diesem Zauber. Und es ist einfach alles anders. Also das funktioniert nicht.
Ja, hat bei mir in den letzten Jahren auch nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz nehme ich mir auch immer jedes Jahr immer wieder was Kleines vor, was man vielleicht auch schaffen kann. Dieses Jahr ist es tatsächlich weniger Handyzeit. Und vielleicht hat es der ein oder andere auch gesehen, von Twitter, so habe ich mich auch schon weiter entfernt. Wer mir folgen will, kann das auf Blue Sky tun. Ich will relativ wenig jetzt auch mit Twitter und X zu tun haben. Und es hilft mir eben auch, den Neujahrsvorsatz einzuhalten, weniger Handyzeit zu haben. Nun gut, weg von den Neujahrsvorsätzen hin zu den fußballerischen Themen bei uns in der Folge. Wir machen es wie immer, wir schauen so ein bisschen auf die letzten Spiele und gucken dann natürlich auch nochmal alle Themen an, die so den Verein in den letzten Wochen oder in den letzten Monat betroffen haben. War ja auch eine gar nicht lange Winterpause dazwischen. Wir starten mal mit dem letzten Spiel, was wir noch nicht uns angeschaut haben, nämlich mit der Mettenschicht, die wir kurz vor Weihnachten hatten. Gegen 68 hat nochmal unsere Mannschaft einen 3:1 Heimsieg eingefahren. Ich glaube, Martin, Tobias, da war keiner von uns vor Ort, weil kurz vor Weihnachten, richtig?
Ja, richtig, aber ich habe es mir natürlich jetzt hier auf meinem iPad mir nochmal angesehen und es war schon ein ziemlich spannendes Spiel. Also es hat natürlich wieder mal diesen großen Wert von Marcel Bär natürlich wieder mal ein bisschen hervorgehoben, was man natürlich aber auch sagen muss, dass natürlich 1860, wie eigentlich jetzt fast jeder der letzten Saisons wieder in einer sehr, sehr schlechten Phase ist. Also nominell sind die natürlich wesentlich besser aufgestellt, als sie jetzt im Moment spielen. Ist natürlich ein sehr, sehr unruhiger Verein, gerade mit diesem doch sehr launischen Investor, also so ein bisschen Helge Leonhardt mal 3 oder mal 4. Aber und muss man natürlich sagen, es war ein Spiel, was natürlich lange Zeit auf Messerschneide stand. Das hätte, glaube ich, in jede Richtung ausgehen können. Aber ich denke, wir haben es in diesem Spiel endlich mal verstanden, in den richtigen Zeitpunkten die wichtigen Tore zu machen.
Das ist vielleicht so auch die Antithese zu den anderen Spielen in der Saison, wo man oft am Ende nochmal was verspielt hat. Dieses Mal hat man am Ende nochmal was gewonnen.
Genau.
Ja, genau.
Genau, wer es durch den Neujahrssupf vergessen hat, wir führen 1-0 durch Kilian Jakob, wieder in der ersten Viertelstunde, wie wir es ja immer machen, schießen das 1-0, kriegen dann vor der Halbzeit noch den Ausgleich und kurz vor Schluss Marcel Bär mit einem nachgeschossenen Elfmeter und nochmal kurz vor Schluss dann eher nochmal mit der Entscheidung 3-1, also kurz vor Schluss machen wir dann erst den Sieg. Für mich aber trotzdem ein sehr glücklicher Sieg insgesamt, nicht nur, weil wir die Tore ganz am Ende geschossen haben, sondern weil es für mich eigentlich auch so ein Spiel auf Augenhöhe war. Das heißt, spielerisch konnten wir da auch nicht überzeugen, konnten nicht an die gute Leistung aus dem Sandhausen-Spiel, wo wir 6-4 gewonnen haben, anschließen. Und ja, im Endeffekt ist es halt diese individuelle Stärke von Marcel Bär, der mittlerweile auch schon 10 Tore geschossen hat und 6 Assists geholt hat, die uns hier mal wieder gerettet hat. Und ja, uns aber trotzdem natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit beschert hat. Gab ja auch dann nochmal schon eine schöne Choreo von der Fanszene. Ja, deswegen ganz spannend. Ich habe mir das mal zum Anlass genommen, weil ich geguckt hatte, wie viele Tore Marcel Bär geschossen hat, nämlich jetzt inklusive dem Hannover-Spiel dann seinerseits 10. Ich habe mir mal die Noten angeguckt und da komme ich gleich mal zu einer ersten Frage. Tobias, was glaubst du denn, wer aktuell der notenstärkste Auer-Spieler ist?
Ah, ich denke, der wird mindestens Pepisch relativ weit vorne sein. Vielleicht auch Marcel Bär durch seine Zeit. Aber ich denke auch Marvin Stefaniak, der spielt auch eine echt starke Saison.
Okay. Hast 3 Namen genannt. Keine der 3 ist unter den Top 4, sage ich mal. Martin, hast du eine Idee, wer Notenbester ist?
Also ich wärme mal einen alten Gag von Twitter auf. Oder, weiß nicht, auf Instagram habe ich den, glaube ich, gelesen. Der Notengeber vom Kicker oder die Notengeber vom Kicker haben seit 3 Jahren kein Auerspiel mehr gesehen. Das sagt viel über die Qualität aus, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Kilian Jakob immer ziemlich weit vorne ist in so Rankings. Ja, weil ja schon eine 3 ist ja auch schon sehr gut als Kickernote. Also das ist ja auch komplett absurd, wie diese Noten entstehen.
Das hätte ich wahrscheinlich voranstehend nochmal betonen sollen. Aber ich habe mir nun mal die Kickernoten angeschaut und da ist tatsächlich Omas Jaric der Spieler mit der besten Benotung im Durchschnitt, nämlich 3,10. Er hat nur 10 benotete Spiele, das muss man dazu sagen. Wenn man mal so die Spieler anguckt, die schon regelmäßig spielen, ist tatsächlich Kilian Jakob mit 3,11 knapp hinter Omar, der dann sozusagen der zweitbeste Spieler aktuell ist, laut Kicker-Notendurchschnitt. Dann kommt Marcel Bär auch direkt dahinter und Pascal Fallmann auf Platz 4. Aber was ich halt auch spannend finde, selbst ein Omas Jaric und Kilian Jakob sind insgesamt von der Statistik aller Drittligaspieler auf Platz 49 und 51. Also da sieht man halt auch mal wieder, wir haben aktuell halt trotz auch einem Marcel Bär insgesamt, der auf Platz 6 der Torjäger Liste ist, wirklich keinen Spieler oder 1, 2, 3, die so ein bisschen in die Top 10, Top 20 der notenbesten Spieler hineinkommen, sondern erst auf Platz 49 kommt der erste Aue-Spieler. Zeigt vielleicht auch so ein bisschen diese durchschnittliche Saison und auch diese Auf- und Ab-Saison, die wir aktuell spüren. Ja, diese Zahlen wollte ich einfach mal mit euch teilen. Dann kam die lange Winterpause. Dann kam das Trainingslager in Bilek in der Türkei. Es kam ein neuer Trainer mit Jens Hertel, der relativ wenig Zeit hat, hier groß etwas zu ändern. Denn die Saison begann jetzt gerade am letzten Freitag. Heute ist Montagabend, nehmen wir auf. Und du, Martin, hast dich auf den Weg gemacht nach Hannover. Es wurde nicht im Niedersachsen-Stadion gespielt, sondern in einem kleineren Stadion. Nimm uns doch mal mit auf die Reise nach Hannover und berichte uns, wie es war.
Ja, wie war's? Hat man überhaupt vom Spiel was gesehen, ist die erste Frage. Also die spielen ja im Allen-Riede-Stadion. Das ist, glaube ich, ein relativ auch historisches Stadion für den Verein. Und ja, das ist ja jetzt extra umgebaut worden. Und das ist schon auch echt ein sehr, sehr spannendes Ding. Also es gibt, glaube ich, 7 Pressepresse oder so. Also völlig völlig wild da auch. Und deshalb standen ja auch dann Leute teilweise irgendwie in der Kamera und so. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mhm. Grüße an Max, der war zwischendurch mal auf Magenta zu sehen. Und also Wahnsinn, das ganze Ding. Und ja, der Gästeblock ist teilweise auf so einer Stahlrohrtribüne. Ja, und man sieht auch, dass das ganze Ding halt nur jetzt kurzfristig einmal für die zweite Mannschaft dann nochmal ein bisschen umgebaut wurde und ertüchtigt wurde, aber die ganze Wegeleitung da auch total problematisch. Also das, der Gästeblock, der Eingang, das ist alles sehr klein, und wenn da noch eine viel größere Fanszene kommt, und wenn da wirklich mal Hannoveraner da wären, ich glaube, da wäre es auch schwierig da zu spielen. Also offiziell sind es 5000 Plätze, halte ich auch für gewagt bei dem kleinen Ding. Mhm. Und es gibt irgendwie ein McDonald's im Stadion oder ein McDonald's Catering, auch sehr, sehr spannende Anekdote.
Okay, super. Aber dein Bericht beginnt nicht beim Spiel, sondern du warst vorher schon eingeladen bei einem Aue-Fanclub. Kannst du davon berichten?
Genau, ich war eingeladen beim Aue-Fanclub Zellerholz-Michel. Die hatten uns angefragt, ob wir mal vorbeikommen wollen, ob wir ein bisschen was über unseren Podcast erzählen wollen. Die hatten auch Matthias Heidrich eingeladen und Heiko Hamberg als Fanbeauftragten und auch Dennis Hamberg als Social Media und Fotograf vom Verein. Und ja, wir waren dann so, alle so, ja, Matthias Heidrich war eine Stunde da, aber sonst, die anderen waren schon auch ja, ein bisschen länger da, und Max kam dann auch noch später, also auch noch was, bisschen was erzählt zu seiner Arbeit, was er macht für den Verein mit den Spielberichten. Und das war auf jeden Fall ein sehr cooler Austausch, weil es war auf der einen Seite natürlich, ich finde ich das nicht selbstverständlich, dass du am Spieltag noch einen Offiziellen bekommst, der eigentlich vielleicht auch noch was Besseres zu tun hat. Also, und er hat auch, also mal zeitlich hat auch dann viel erzählt, so was aktuelle Themen im Verein sind, oder die Leute konnten auch generell Fragen stellen, wie so verschiedene Sachen funktionieren. Und das ist, glaube ich, echt ein cooles Format. Und dass der Verein dann auch sowas möglich macht, das finde ich sehr gut. Und ja, von uns, ich konnte halt was über unseren Podcast erzählen. Fand ich auch interessant. Die Leute kannten auch fast alle den Podcast.
Cool. Dann grüßen wir doch hier mal ganz offiziell den Zeller Holzmichel, habe ich es richtig verstanden, den Fan-Namen. Genau. Wie groß muss man sich das vorstellen? Es sind wahrscheinlich alles Aue-Fans da rund um Hannover, Celle, wahrscheinlich auch Niedersachsen.
Haben auch teilweise Fans im Erzgebirge, und aus Nürnberg war auch einer da. Ah ja, also schon, cool. Ist gar nicht, wahrscheinlich so um die 30 sind es jetzt gerade, weiß ich nicht mehr genau. Hm.
Okay. Ja, viele Grüße.
25 aktive Mitgliedschaft auf der Webseite, genau.
Viele Grüße nach.
Viele Grüße und danke für die Einladung.
Genau, danke für die Einladung. Ich glaube, sie haben auch ein eigenes Banner, ne, was man ab und zu auch schon mal im Stadion sieht. Ja, super. Ja, und dann ging es zum Spiel. Tatsächlich hat man am Fernsehen wahrscheinlich, Tobias, du hast ja wahrscheinlich auch am Fernsehen geguckt. Es war schon mitunter schwer, gerade so Richtung Eckfahren und so was zu erkennen. Aber ja, sicherlich die angenehmeren Bedingungen auf der Couch, sich das Ganze anzugucken, als im nasskalten Stadion zu sitzen oder selbst spielen zu müssen.
Naja, das hatte schon so eine gewisse Londoner-Stimmung oder auch so eine gewisse Blade Runner-Stimmung. Also es war schon so, also man hat nichts gesehen, es war so total neblig. Also ich liebe ja nebliges Wetter. Also gerade wenn du im Zug irgendwo hinfährst und du fährst so durch den Nebel und so, ich finde das ja wirklich ja sehr, sehr romantisch, und ich bin ja natürlich auch ein totaler Romantiker. Aber für ein Fußballspiel ist, glaube ich, eher suboptimal. Mhm.
Meinst du, davon haben die Spieler sich so ein bisschen beeinflussen lassen, Martin? Wir werden dann noch gleich einen O-Ton auch hören von einem Spieler von uns. Aber was denkst du? Wie war es vor Ort?
Also ich glaube, das macht es schwieriger. Mhm. Aber die waren da drauf vorbereitet. Und ja, also der Nebel an sich ist, glaube ich, weniger das Problem als der Platz. Der Platz war halt schlecht. Mhm. Und da waren dann auch ein, zwei Szenen, wo das absolut nur am schlechten Platz liegt. Aber da ist jeder darauf vorbereitet. Das ist wochenlang in der Diskussion gewesen. Und darin liegt es auch nicht, dass wir verloren haben.
Und ich sage ja immer, dass natürlich auch der Gegner genauso auf dem gleichen Spiel, auf dem gleichen Sportplatz spielen muss und die gleichen Bedingungen ja hat. Und Hannover als Zweitvertretung von einer Zweitligamannschaft ja wahrscheinlich eher auch technisch-taktischen Fußball spielen wollen, als irgendwie so einen Kampffußball machen wollen. Deswegen glaube ich, sind es Bedingungen, die für beide Mannschaften ja, gleich gelten. Wenn wir mal gemeinsam auf die Mannschaftsaufstellung gucken, dann ist die natürlich durch zwei Sachen geprägt. Zum einen durch viele Ausfälle, also Pascal Fallmann, Ali Lune, Menes Pepic, plus noch, glaube ich, am Tag, Spieltag, ich glaube, Tim Hoffmann war auch noch eigentlich krank, aber hat sich trotzdem auf die Bank gesetzt. einige Ausfälle, die wir ja hatten, und aber trotzdem einer gewissen Systemumstellung, die Jens Hertel für sein erstes Spiel gewählt hatte, nämlich ein 4-1-4-1, das heißt weg von den zwei Sechsern hin zu einem breiteren, dichteren, ja doch auch offensiven Mittelfeld. Tobias, ist dir das aufgefallen im Spiel? Hast du irgendwie eine Veränderung wahrgenommen?
Also wenn ich jetzt ehrlich sein soll, nicht so wirklich. Also grundsätzlich gesehen, also ich habe mir ja auch wirklich nochmal viel zu Jens Hertel nochmal belesen. Und der steht dann eigentlich eher für so ziemlich biederen Fußball und eigentlich für so sehr defensiv orientierten Fußball. Und man hat natürlich gesehen, so, das hat so die, glaube ich, die ersten 20, 25 Minuten hat das, glaube ich, auch alles ganz gut geklappt. Mhm. Und man war schön griffig, man war schön da und man ist dann ja auch verdient in Führung gegangen. Man hätte, glaube ich, auch noch das 2-0 schießen können. Aber ich glaube, letztlich gesehen, ist mir dann am Ende dann doch wieder auf die alten Fehler reingefallen. Zumal ja auch diese gelb-rote Karte, die ich aus meiner Sicht für sozial unnötig empfunden habe von Kilian Jakob, glaube ich, einfach auch nochmal der Wendepunkt in diesem Spiel war.
Mhm. Und Fabisch muss uns einfach in Führung bringen, ne? Denn das ist ja gar nicht die erste Chance, die Bär reinmacht. Also, ja. Man hätte da schon sehr früh 2-0 führen können. Und dann wäre das Spiel anders verlaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das 1-1-4 ja schon so ein bisschen aus dem Nix. Also
viel aus dem Nichts, wobei wir auch, da stimme ich dann auch Tobias zu, wir sind gut gestartet und dann nach Viertelstunde, 20 Minuten haben wir aber auch dann eher das Spielen eingestellt. Ja, da haben wir uns so ein bisschen ausgeruht, finde ich. Und es wird dann auch gleich nochmal im Interview mit Marcel Bär, glaube ich, thematisiert, wieder ein Standard, der zum Ausgleich führt, wo wir uns halt irgendwie blöd anstellen. Vielleicht war es auch abseits. Dritte Liga ist ja doch auch immer mit den Kameraeinstellungen eher schwierig zu sehen. Für mich könnte es wirklich abseits gewesen sein. Aber trotzdem macht ja nichts. Es war nicht unverdient, dass wir da irgendwie den Ausgleich bekommen. Und ja, für mich auch so dieser Knackpunkt im Spiel, die zwei dummen gelben Karten, die sich Kilian Jakob kurz nacheinander dann abholt, wo wir dann wirklich eine halbe Stunde zu den Bedingungen einfach zu 10 spielen, das macht das Ganze nicht einfacher und ja, am Ende sorgt es halt dafür, dass wir auch so ein Spiel dann verdient oder unverdient verlieren. Niko Vukancic, den hattest du, Martin, auch vor dem Mikro nach dem Spiel. Und der hat ja auch so eine eigene Meinung dazu, ob das Spiel verdient oder unverdient verloren ging. Wollen wir da mal reinhören?
Bei uns am Mikrofon, Niko Vukancic, ärgerliche 1-2 Niederlage in Hannover heute. Wie findest du das Spiel?
Ja, erstmal Glückwunsch an 96. Ich glaube, am Ende war es dann doch irgendwie verdient. Wir sind gut reingekommen, haben, glaube ich, auch die Chance auf 2-0. Hannover kommt dann immer besser ins Spiel, macht dann das 1-1 durch den Standard. Ich weiß jetzt nicht, ob es abseits war, aber spielt am Ende keine Rolle. Dann kriegen wir früh in der zweiten Halbzeit die rote Karte und am Ende macht dann Hannover das 2-1 und wir laufen halt an, aber mit ein bisschen, also mit wenig Glück.
Du kommst ja auch aus Hannover und hattest heute einen kleinen Fanclub anwesend. Haben wir das richtig gesehen?
Ja, genau. Es war eine Mannschaft, wo ich aufgewachsen bin, wo mein Papa mich immer von klein auf mitgenommen hat. Viele aus der Familie, Onkels, Cousins, die da spielen. Und ja, wie gesagt, ich bin von klein auf da und war schön, dass alle da waren.
Wie sehr ist es Motivation, auch die Familie vor Ort zu haben?
Ja, ist immer schön. Es ist immer schön, vor der Familie zu spielen. Vor allem umso motivierter war man natürlich, wenn man hier zu Hause spielt quasi. Schade, dass es nicht mit dem Ergebnis geklappt hat.
Niko Vukancic, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, ein trauriger Niko Vukancic, aber trotzdem dann vielleicht auf der anderen Seite der Happy, mal wieder in der alten Heimat gewesen zu sein. Du hast es gesehen, Martin, dass da irgendwie es einen großen Mob gab, der ihn unterstützt hat?
Ja, ich glaube, es ist Kroatia Hannover oder so. Also es ist auch ein kroatischer Fußballverein und die haben dann auch, glaube ich, nach dem Abpfiff ein bisschen Pyro gezündet oder sowas. Also ich habe es nur so halb mitbekommen, aber es war auf jeden Fall in der Mix so ein großes Thema zur Erheiterung.
Okay.
Und das also ich glaube auch auf Instagram könnt ihr mal gucken, da gibt es auch so ein paar Fotos davon.
Okay. Niko Vukancic auch mit einem tollen Pass zum 1-0, wenn ihr euch das nochmal so anguckt, das ist sozusagen nicht die Flanke, ich glaube, die macht Rosi dann, die dann Marcel Bär einnickt, aber sagen wir mal, der Pass von hinten raus, der kam von Niko Vukancic, wo er sozusagen Rosenlöcher dann links außen schickt, richtig stark und ja auch eine der großen Stärken tatsächlich von Niko Vukancic, diese Spieleröffnung von hinten. mit schlauen Pässen. Schön, dass er wieder da ist bei uns und ja scheinbar auch bei Jens Hertel dann hinten in der Verteidigung gesetzt ist. Mit Marcel Bär konntest du auch sprechen. Marcel Bär, der jetzt wieder ein Tor gemacht hat. Ich glaube, jetzt einige Spiele hintereinander einfach Tore gemacht. Gegen 60 die zwei Tore, jetzt wieder gegen 96. Ich glaube, man kann ihn mit Fug und Recht als Lebensversicherung gerade bezeichnen in diesem Jahr für uns. Wir hören mal rein, was Marcel Bär zum Spiel sagt.
Marcel Bär bei uns am Mikrofon heute 1-2 Niederlage in Hannover. Wie fandest du das Spiel heute?
Ja, wir sind gut in die Partie gestartet. Haben die Bedingungen gut angenommen, sind in Führung gegangen, es lief alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hätten sogar noch die Führung ausbauen können oder vorher schon in Führung gehen können. Und ja, dann haben uns ein paar Prozent gefehlt. Wir haben ein bisschen nachgelassen, finde ich, was die Tiefenläufe angeht. Ein paar Stockfehler drin gehabt, so haben wir Hannover wieder ins Spiel gebracht. Und ja, dann haben wir wieder einen blöden Standard kassiert. Wir haben es so oft trainiert in der Vorbereitung und ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie der erste Standard gefühlt geht rein. Und dann mit der gelb-roten Karte wird es natürlich bei den Bedingungen so ersatzgeschwächt natürlich sehr schwer.
Wie sehr nervt es, dass schon wieder keine Führung verteidigt werden konnte?
Ja, nervt brutal, natürlich. Wir müssen uns einfach belohnen, dann zwingender genug nach vorne sein. Einfach nochmal ein paar Prozent mehr geben und dann aufs zweite Tor gehen. Dann hast du hier ein anderes Spiel, dann schießt vielleicht das dritte oder das vierte. So holst du Hannover zurück ins Spiel.
Welche Rolle spielt heute der Platzverweis?
Eine große Rolle. Wenn man zu zehnt ist, ersatzgeschwächt ist, vielleicht sogar die Alternativen auf der Bank dann einfach fehlen, dann wird es einfach brutal schwer.
Ein abschließendes Wort noch zu den Platzverhältnissen. Heute war es schwierig, bei den Sichtverhältnissen noch den Durchblick zu behalten, oder?
Ja, das stimmt. Aber ich fand trotzdem, beide Mannschaften haben die Bedingungen gut angenommen. Es war ein richtiger Fight heute. Und von daher, es darf das keine Ausrede sein.
Marcel Bär, vielen Dank.
Bitte.
Der war ganz schön angefressen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Tobias, man hört es, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen raus. Und auch wenn man auf die Körpersprache im Spiel mal achtet, die Marcel Bär an den Tag legt, wenn Gegentore fallen. Ich glaube, der ist richtig sauer, dass einfach er Tor um Tor macht und wir es nicht schaffen, irgendwie mal Spiele zu null hinzukriegen. Oder ist dir das auch schon aufgefallen?
Auf jeden Fall, also als ich das Interview gehört habe, habe ich mich an mein Interview mit Marcel Bär erinnert, wo ich das Gefühl habe, der frisst mich gleich.
Ja.
das kann ich natürlich auch total nachvollziehen, weil ja auch, da steckt ja auch zwischen den Zeilen ja total viel Kritik ja auch drin. Also ich meine, wir haben nicht die Qualität, irgendwie von der Bank noch jemanden nachzuwerfen. Das ist ja auch ein bisschen eine Kritik an der Breite des Kaders, wie ich das interpretiert habe. Und er hat ja auch gesagt, wir haben das jetzt so oft trainiert, irgendwie Standard zu verteidigen, wir kriegen es ja trotzdem nicht hin. Das hat er ja auch klar und deutlich durchscheinen lassen, dass er damit nicht zufrieden ist. Und der ist schon deutlich angefressen, weil er natürlich, gut, der kommt von 1860 München, ich glaube, da ist er ja auch viel, viel Leid gewohnt. Aber ich finde ja auch, es gab ja auch so ein spannendes MDR-Interview mit ihm. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das gab es ja, der MDR hat ja auch die Reise nach Billig ja auch so ein bisschen begleitet, wo er ja auch meinte irgendwie, dass er sich ja früher irgendwie ein bisschen mehr für seine Karriere ausgemalt hätte. Und dass es dann daraus halt auch nichts geworden ist. Also ich denke, der wünscht sich hier natürlich sicherlich jetzt auch irgendwie wesentlich mehr. Und was man natürlich auch wieder klar sagen muss, hinter dem Marcel Bär wird es, glaube ich, in der Sturmspitze, glaube ich, ziemlich einsam.
Da ist nichts, darf nichts passieren.
Ne? Ja gut, genau. Jeder sucht Mittelstürmer, ne? Ist gerade auch schwierig, was zu finden.
Ja.
Also ich glaube, dass die Problemanalyse da schon auch im Verein besteht, dass der Sturm dünne besetzt ist. Aber es ist natürlich auch die Frage, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten hat man da noch, sich zu verstärken. Und deshalb, ja, es gab ja die Diskussion auf Wintertransfers auch ein bisschen. Und ich glaube aber, das ist halt die Frage, was aktuell noch wirtschaftlich darstellbar ist für so einen Verein wie jetzt Aue, wo auch nicht klar ist, ob man dann nächste Saison vielleicht dann zweite Liga spielt oder nicht.
Ja,
genau.
Matze Heidrich hat sich zu dem Thema ja am Wochenende nochmal gemeldet und hat die Tür wieder ein bisschen aufgemacht für Winterneuzugänge, gerade so ein bisschen Ersatz im Sturm, hatte das aber gleich mit der Tatsache verbunden, dass es nur funktioniert, wenn jemand zu ihm kommt und den Verein verlassen will, was so aktuell so nicht der Fall ist, aber sagen wir mal, nach dem klaren No, was man in der Winterpause von ihm vernommen hat, war das wieder so etwas sagen wir mal, offensiver Richtung Neuzugänge. Mal gucken, was noch passiert, aber in Aue natürlich immer so eine wirtschaftliche Sache, wie du es gerade gesagt hast. Aber,
und du musst ja auch Argumente haben, warum die Leute in Aue spielen wollen. Ja. Also im Fußball geht es nicht immer nur um Geld, manchmal ist es auch, ich kann mit meiner Familie dahin ziehen, ich suche vielleicht einen Ort, wo ich raus bin aus dem ganzen Großstadtstress. Also du musst ja auch überlegen, was sind die Argumente für unseren Standort. Und das ist nun mal die Fanbase und dass du da Ruhe hast am Ende.
Ja, ja.
Und dann kommt vielleicht das Geld, dass man natürlich jetzt, ja, also das ist ja jetzt auch bekannt, wir sind im unteren Tabellendrittel bei den Gehältern und Budgets. Also wirtschaftlich wären wir wahrscheinlich irgendwie Platz 12, 13 oder so. Ne? Also muss man ja auch mal überlegen.
Der sportliche Reiz besteht ja auch immer noch in Aue tatsächlich mal wieder zweite Liga zu spielen. Wenn man eben guckt, in der Winterpause war man 3 Punkte auf dem Relegationsplatz dran. Und in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch die Aussagen von Marcel Beer sehen, der eben auch sieht, hier, wir können oben mitspielen, wenn ihr hinten mal das Ding zu Null haltet. Und wir schaffen es halt regelmäßig nicht durch dumme Fehler, durch gelb-rote Karten, die wir irgendwie uns einhandeln. Das ärgert ihn halt richtig und tatsächlich mich auch, ich glaube jeden von uns, dass wir einfach das nicht umsetzen, was wir können. Oder eben auch, dass wir doch zu unkonstant sind, dass das auch gerade unsere Mannschaft ausmacht. Das müssen wir mal sehen. Vielleicht schafft es Jens Hertel, da ja so ein bisschen System in Ordnung reinzubekommen. Vielleicht auch durch die Systemumstellung, vielleicht auch dort nochmal den Wechsel von ein, zwei hungrigen Spielern, die bisher auf der Bank waren und vielleicht etwas satten Spielern, die zurück auf die Bank müssen. Du hattest das Glück, Martin, auch Jens Hertel an das Mikro zu bekommen.
Jens Hertel heute Pflichtspieldebüt, 1-2 Niederlage in Hannover, ein enttäuschendes Ergebnis, oder?
Absolut, mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht einverstanden. Also ich glaube, wir hätten Minimum einen Punkt verdient, wenn wir halt uns ein bisschen clever anstellen und, sag ich mal, dieses 1-0 dann auch zumindest mit in die Pause nehmen. Es wären dann schon für uns wahrscheinlich auch noch ein paar Räume aufgegangen, die wir dann hätten nutzen können, wenn Hannover endet. Aber so ist es halt mit dem Standard ein bisschen ärgerlich, dass wir dann halt die Partie dann wieder pari gestellt haben und dann mit der gelb-roten Karte gibt es dann natürlich ein Stück weit in Richtung Hannover. Ich glaube, wir haben es hinten raus dann nochmal auch mit viel Mut und Leidenschaft auch nochmal ein paar Situationen gehabt, wo wir hätten auch nochmal den Ausgleich erzielen können, wo uns dann halt heute eben doch das Stück Glück gefehlt hat, was man dann halt immer in der Situation eben doch noch braucht.
Heute sind kurzfristig 4 Spieler ausgefallen. Welche Rolle hat das gespielt fürs Spiel?
Naja, das waren jetzt gerade so, Adi Lune hätte wahrscheinlich von Anfang an gespielt, Mirnes Bebic hätte gespielt, wahrscheinlich Pascal Fallmann auch. Und wenn dir dann halt 3 Spieler, die eigentlich geplant sind, dann am Spieltag dann halt ausfallen, dann ist das schon ärgerlich. Ja. Und Tim Hoffmann, ja, der saß halt auch bloß noch auf der Bank, wenn irgendwie absolute Not am Mann gewesen wäre. Deswegen, das hatte ich ja auch noch nicht so, dass am Spieltag dir auf einmal 4 Leute wegbrechen und du musst halt Leute nachholen und und die Jungs dann halt eher nach Hause schicken.
Ein Wort noch zu den Platzverhältnissen. War das schwierig für Sie, heute dann auch zu coachen oder wie beurteilen Sie das?
Ja, zu coachen nicht. Also wir wussten, was uns erwartet. Also ich meine, der Platz, das war auch schon in den letzten Wochen Thema. Das haben wir auch extra im Video nochmal thematisiert, dass wir gesagt haben, passt auf, richtige Schuhe, es könnte schwierig werden. Was am Anfang ging das noch? Ich glaube, da haben wir auch ganz gute spielerische Passagen gehabt, aber dann hattest du halt diese 2 Ballverluste im Zentrum, einmal von Majacek, einmal von Barilla, wo du dann halt den Konter gelaufen bist, wo wir dann gesagt haben, okay, ja, das waren jetzt keine technischen Fehler, sondern es waren reine Platzfehler, wo die Jungs dann eben doch nichts dafür können, wo man dann halt schon auch vorsichtig sein muss, was geht dann und was geht dann nicht. Ja, also wir hatten es uns anders vorgestellt, aber umso schlechter der Platz wurde, umso schwieriger war es dann eben auch zu spielen.
Jens Hertel, vielen Dank.
Bitte.
Wenn man das nochmal zu den Platzverhältnissen sagen kann, auch da wieder, beide Mannschaften mussten drauf spielen. Ne? Also auch die Hannoveraner Abwehrspieler hätten genau die gleichen Probleme haben müssen wie wir hinten drin mit den Fehlern. Man kann auch Leute zu Fehlern provozieren und das haben wir halt auch in der Offensive nicht wirklich geschafft. Ansonsten Jens Hertel irgendwie schon allein vom Akzent her, finde ich, glaube ich, passt er super zu uns. So als Typ habe ich ihn bisher auch nur auf den Pressekonferenzen wahrgenommen und jetzt in der Nachberichterstattung zum Hannover-Spiel. Tobias, Jens Hertel, guter Typ für Auer?
Ja, definitiv. Also er passt ja, glaube ich, sehr zu dieser bodenständigen Art von Auer. Also es ist jetzt ja keiner, der jetzt irgendwie so ein bisschen abgehoben ist. Also es ist jetzt nicht so dieser klassische Laptop-Trainer. Das ist ja, glaube ich, jemand, der, glaube ich, ja, würde ich jetzt mal so als Hot-Take jetzt mal in den Raum stellen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, so, der passt schon, glaube ich, im Großen und Ganzen schon ganz gut nach Aue.
Übrigens, Laptop-Trainer habt ihr mitbekommen, Domenico Tedesco wurde entlassen als belgischer Nationaltrainer. Eine große Karriere gerade, wieder mit einem großen Knick.
Das stimmt. Wenn wir das noch vorstellen wollen, Pavel Dotschev war bei 1860 im Gespräch. Die haben ja heute am 20. Januar ihren Trainer entlassen, aber Pavel hat wohl schon dementiert, er will nicht wieder gegen den Abstieg spielen.
Die haben schon einen neuen Trainer vorgestellt. Habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber.
Okay. Ich hätte schon gedacht, vielleicht sehen wir Pavel schneller Patrick wieder Glöckner. Als gedacht. Aber.
Ach, Glöckner?
Ist er vom CFC, oder?
Ja, genau. Aber da war doch eigentlich, wo ist ein Gerücht? Ist das jetzt schon fix, oder?
Ja, das kam gerade raus. Also heute Mittag.
Okay. Also kein Pavel in Liga 3 bisher. Vielleicht wartet er in seiner Heimat in Paderborn auf ein passendes. Gut. Dann würde ich sagen, wir schließen die aktuelle Spielberichterstattung und nutzen aber die Chance, um gleich mal auf die nächsten Spiele zu gucken. Jetzt, nach diesem Spieltag ist Aue auf Platz 10 mit 29 Punkten. Ja, für mich im Niemandsland der Tabelle aktuell 20 Spiele, 29 Punkte. Wenn wir mal den Blick nach oben wagen wollen, Saarbrücken aktuell auf Platz 3 mit 35 Punkten, also 6 Punkte vor uns. Und nach unten steht Stuttgart 2 auf Platz 17 auf dem ersten Absteigerplatz mit 20 Punkten. Nächstes Spiel, schweres Spiel, wie ich finde, Osnabrück steht auch auf dem Abstiegsplatz, ist von oben ja durchgereicht geworden aus der zweiten Liga. Hat jetzt mit dem neuen Trainer Marco Antwerpen das erste Spiel gegen Sandhausen gewonnen. Also Sandhausen greift dort an, macht dort weiter, wo sie vor Weihnachten aufgehört haben, nämlich mit der Niederlage. Und ja, neuer Trainer Marco Antwerpen hat es geschafft, hier den ersten Heimsieg gleich im neuen Jahr zu holen. Deswegen mit breiter Brust kommen sie ins Erzgebirge. Und wir schon ein bisschen angenockt, wie ich finde. Ich würde mal sagen, verlieren verboten, oder Martin?
Ja, absolut. Osnabrück, wenn die jetzt so einen Schwung mitnehmen, haben die natürlich gute Chancen. Ich denke auch, dass die mit vielen Leuten kommen werden und vielleicht schaffen wir sogar die 10.000 Zuschauer am Samstag. Ist ja dann durchaus auch ein sportlich attraktives Duell, wenn man sich auch anguckt, was Osnabrück nochmal an Verstärkungen geholt hat. Natürlich weiß ich jetzt auch nicht, aber ob Sandhausen jetzt der Maßstab ist. Ich meine, die sind ja einfach auch aktuell im freien Fall und ja, also die müssen sich ja einfach auch fangen. Aber also das wird, glaube ich, ein heißer Ritt bei Minusgraden wahrscheinlich dann.
Siehst du genauso, Tobias?
Auf jeden Fall, die haben sich ja, glaube ich, richtig stark verstärkt. Also ich glaube, die hatten wirklich 4, 5 namhafte Neuzugänge. Und ich glaube, das wird kein ganz einfaches Spiel werden. Also ich meine, unter normalen Umständen hätten wir ja auch gegen Hannover 2 ja auch gewinnen müssen. So, also was wir ja auch nicht getan haben. Also ich glaube, das wird die erste Bewährungsprobe für Hertel werden, zusammen mit dem Dynamo-Spiel.
Ja, und wie ich finde, halt auch gleich so ein bisschen unter Druck, ne? Weil du hast gesagt, das Spiel danach, da musst du nach Dresden gehen. Und sagen wir mal, mit 2 Niederlagen nach Dresden zu fahren, wo du auswärts dann eben beim Tabellenführer oder Tabellenzweiten gleich das große Sachsen-Derby spielen musst. Da würde ich mir, glaube ich, schon andere Dinge wünschen. Auf jeden Fall, wenn ihr uns hört und noch keine Tickets habt, kauft euch Tickets und unterstützt unseren Verein jetzt am kommenden Samstag im Heimspiel 14 Uhr gegen Osnabrück. Wird ein heißer Ritt, wie Martin sagt. Und seid ihr dabei eigentlich oder jemand von uns?
Ja.
Super.
Tobias? Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das kann ich zeitlich nicht in meine Planung mit einbauen.
Okay, aber in deine Planung ist eingebaut das Dresden-Auswärtsspiel.
Genau, da haben ja sozusagen Martin und ich uns jetzt auch, beziehungsweise Martin hat das ja organisiert, Plätze für die Pressetribüne besorgt. Das ist jetzt natürlich auch mein erstes Spiel als in Anführungsstriche Auswärtsreporter, sag ich jetzt mal. Wir sind ja alles keine professionellen Reporter hier, sag ich jetzt mal. Und ich bin mal sehr gespannt. Also wo ist denn diese Pressetribüne bei Dynamo Dresden überhaupt? Ist das da bei den VIPs oder wo ist das?
Na, wo sind denn die Kameras? Wahrscheinlich unter den Kameras.
Okay. Ja, ich bin definitiv sehr, sehr gespannt.
Also gegenüber der Haupttribüne dann wahrscheinlich, ne? Auf der
Gegenparade. Ja, das stimmt ja, weil bei den VIPs ist ja immer auch die gesamte Werbung und alles. Und aber was ja ungewöhnlich wäre, weil ja die Dresdner Spieler, die gehen die nicht eigentlich immer auf der VIP? Nee, ich glaube, die gehen auf der anderen Seite wieder rein und raus vor Spielfeld.
Es ist auf der Haupttribüne über den Boxen.
Alles klar. Na, definitiv, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was uns da erwarten wird, so wie mal so ein anderes Stadion jetzt mal von innen aussieht. Und da ich ja auch 12 Jahre jetzt in Dresden gewohnt und gelebt habe, bin ich mal auch sehr, 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 sehr gespannt, mal so ein Sachsen-Derby auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich treffe ja meinen Busenfreund Narrendorf.
Sehr gut. Sehr gut, könnt ihr gleich noch ein Interview vielleicht mit ihm machen. Und vielleicht darf ich so einen Interviewwunsch euch mitgeben.
Gerne.
Gerne vielleicht so mit Kutschke.
Kutschke, ja.
Ihr könnt vielleicht noch so ein kleines, ich mache euch auch so einen kleinen Interviewleitfaden, was ich gerne ihn fragen möchte. Und gerne du, Tobias. Du bist, glaube ich, ohne dir nahe zu treten zu wollen, Martin, Tobias, glaube ich, ist der Schnellere, der dann einfach schneller wegrennen kann, wenn er dann die Fragen stellt. Aber das wäre doch ganz, genau, ganz witzig. Ist ja wieder das Aufeinandertreffen. Ne? Ihr könnt euch erinnern, hier Kutschke und Mendel im Hinspiel, Derby-Sieg bei uns zu Hause. Kutschke fliegt mit Gelb-Rot vom Platz, weil er einfach die Nerven verliert. Ja, ein cooles Spiel. 1. Februar, Samstag, 14 Uhr, Derby gegen Dresden, die ja auch jetzt schlecht gestartet sind. So ein Heimspiel gegen Köln muss man nicht verlieren als Tabellenführer, hat Dresden aber gemacht. Jetzt müssen sie nach Cottbus zum absoluten Topspiel, denn Cottbus hat sie überholt, 1-2. Und sagen wir mal, auch das kann man auswärts in Cottbus verlieren. Und es kann auch sein, dass Dresden mit dem höheren Druck dann in dieses Sachsen-Derby gehen kann. Also spannende Zeiten aktuell in der dritten Liga und gerade auch in Sachsen. Wir sind gespannt. Aber schauen wir uns auf uns. Wir müssen das Spiel gegen Osnabrück, das Heimspiel, gewinnen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, um in einer gewissen Ruhe dann in der Woche drauf nach Dresden fahren zu können. Danach kommt das Spiel gegen Aachen, Heimspiel. Ich glaube aber, der Fokus ist jetzt bei uns auf dem Osnabrück-Heimspiel. So, dann gehen wir mal weiter in der Agenda. Es gibt noch einen Wechsel bei unserem Verein. Nicht in der Mannschaft, sondern auf der Führungsebene, denn es kam jetzt in der, glaube ich, Winterpause war es oder Ende Dezember. Olaf Albrecht, unser kaufmännischer Geschäftsführer, verlässt den Verein zum Ende der Saison. Also noch nicht jetzt, sondern er führt noch die Geschäfte weiter bis 30.06.2025. Und es wird aktuell ein Geschäftsführer gesucht. Also wer von euch Kompetenzen, Skills hat, einen professionellen Fußballverein kaufmännisch zu führen, gerne die Bewerbung an den Verein schicken. Ja, Olaf Albrecht war jetzt
Thomas,
zwei,
du bist doch BWLer.
Zwei, drei.
Das ist doch genau dein Job.
Ist leider aber mit den Homeoffice-Regelungen, die der Verein anbietet, nicht so vereinbar mit Familie und Beruf. Tatsächlich.
Kannst du unter der Woche in Aue leben und am Wochenende bist dann in Hamburg.
Wenn die Spiele sind, genau, fahr ich weg. Gibt sowieso, kommt gleich noch familiäre Diskussionen bei uns über Fußball, aber da komme ich gleich noch dazu. Deswegen ist, glaube ich, so eine Bewerbung jetzt gerade im Erzgebirge etwas unpassend. Aber Olaf Albrecht, glaube ich, erstmal so von außen grundsätzlich gute Arbeit, wenn man sich so die Geschäftsjahresabschlüsse anguckt. Wirtschaftlich sind wir wieder auf dem Weg der Besserung, wenn auch noch nicht raus aus einem Schlamassel. Aber sagen wir mal, die kaufmännischen Zahlen sehen ja gut aus und da wird Olaf Albrecht auch seinen Anteil damit haben. Ich habe aus der Pressemitteilung nicht rauslesen können, ob jetzt der Verein so die Auflösung gewünscht hat oder er. Für mich klingt es dann doch eher, dass er einfach auch diese Macht an Aufgaben wahrscheinlich sich auch nicht mehr gewachsen fühlt, denn er schreibt so etwas wie, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Er hat schon viel getan, viel angeschoben, aber viel Arbeit liegt noch vor dem Verein. Deswegen könnte ich mir auch schon gut vorstellen, dass so ein bisschen im beidseitigen Einvernehmen zustande kam.
Also ich lese da, Olaf Albrecht hat seine berufliche Perspektive nach 2,5 Jahren beim FCE außerhalb des Fußballs. Das ist für mich, er will nicht verlängern.
Ja, das stimmt, aber weißt ja, wie manchmal so eine Pressemitteilung formuliert ist im Sinne, er wünscht sich eine Veränderung.
Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da die gemeinsame intensive Teamarbeit bereits Verbesserungen hervorgebracht hat und wirkt. Dennoch liegen viel Arbeit vor dem Club. Bis Juni 2025 werde ich zweiter tatkräftig mit anpacken und dem Kumpelverein auch danach verbunden bleiben.
Genau. Deswegen klingt es eher danach, wie wenn er nicht verlängern möchte. Ja, Tobias.
Na, man könnte da aber auch eine gewisse Reibung zwischen einzelnen Akteuren ja auch rauslesen. Also, wenn er schreibt von einer intensiven Zusammenarbeit.
Also, ich würde mal jetzt nicht übertreiben und irgendwas rein spekulieren. Also, es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass man nach 2,5 Jahren geht, gerade auch, wenn die Arbeitsbelastung sehr hoch ist oder das Pendeln ihn nervt oder was weiß ich. Also, er wohnt ja weiterhin in Gera.
Vielleicht Tobias auch bessere Work-Life-Balance, war zu viel. Und dann auch das einzustehen und zu sagen, das möchte ich nicht mehr, ist doch gut.
Ja. Auf jeden Fall hat er gute, sehr gute Arbeit geleistet, gerade nach dem ganzen Chaos, was nach dem Abstieg da war. Und hat den Verein ja auch in gute Bahnen mitgelenkt. Also ich glaube, dass wir wirtschaftlich in der dritten Liga schon gerade gut aufgestellt sind.
Auf jeden Fall. Deswegen, Olaf Albrecht ist ja noch im Verein und hat auch gesagt, bis zum Ende wird er hier seine Arbeit noch leisten. Aber an der Stelle auch schon mal vielen Dank, Olaf Albrecht, für die gute Arbeit. Dann gibt's auch schon mal oder lohnt sich schon mal einen Blick auf den Sommer zu werfen, denn der Verein hat das erste Testspiel bekannt gegeben und das ist nicht irgendein Testspiel, sondern das ist unser Europacup Rückspiel in Nordirland gegen Glenavon FC, den Club aus Nordirland. Ihr kennt die Geschichte, 1960 Spiele ausgefallen. Jetzt haben wir es geschafft, die Spiele nachzuholen. Letzten Sommer das Hinspiel bei uns, was schon eine Riesenparty war mit, glaube ich, 4.000, 5.000 Leuten, mit Hunderten, die aus Nordirland zu uns kamen und heute noch davon vom Erzgebirge und der Gastfreundschaft und im Stadion und allen drum und dran schwärmen. Und damals wurde ja auch schon ausgemacht, dass es auf jeden Fall ein Rückspiel geben soll. Und das Rückspiel findet jetzt in der Sommerpause statt, nämlich genau am Samstag, dem 5. Juli 2025, also fast genau ein Jahr nach dem Hinspiel bei uns in Aue. Macht euch nicht die Arbeit und sucht Glenavon bei Google Maps, sondern das ist eher so ein Stadtteilname. Der Ort heißt Lurgan, L-U-R-G-A-N. Dort befindet sich Glenavon FC, gegen den wir spielen. Und neben der Bekanntgabe des Datums hat auch Ullmann Reisen erste Fanpakete gestrickt, nämlich man kann für 3 Tage hochfahren, für 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Es gibt das Rundum-Sorglos-Paket mit Flügen, mit Transfer ins Hotel, die Hotelzimmer sind mit drin, die Reise zum Spiel ist mit drin. Ich glaube, die Eintrittskarten sind, glaube ich, auch schon mit drin. Also rundum sorglos, wer sich da informieren möchte, bei Ullmann Reisen oder auf der Homepage von Erzgebirge Aue, gibt es entsprechend die Pakete. Und mich würde es ja interessieren, habt ihr schon gebucht, Martin?
Ja, ich habe schon gebucht, aber bisher nur Flüge. Und ich möchte das gerne mit einem Trip nach Dublin verbinden. Ich habe ja auch ein paar Monate in Irland gewohnt. Und ja, ist schön, mal wieder auf die Insel zu fahren.
Genau, also ich habe mir da jetzt noch keine finalen Gedanken drüber gemacht, aber was mich interessieren würde, was kosten denn diese Pakete? Weißt du das?
Das kann ich dir sagen, genau. Ich finde es, also aber auf den ersten Blick schon, sagen wir mal, ein bisschen happig, wenn man hier so für 2 Nächte, also 2 Übernachtungen, du fliegst Freitag von Berlin hoch, am Samstag ist das Spiel und du übernachtest dann noch bis Sonntag in Belfast, ist nur so eine halbe Stunde von Lurgan entfernt, und fliegst dann am Sonntag sozusagen wieder zurück, also 2 Übernachtungen und Transfers und Flug, alles mit drin, ab 750 Euro pro Person für 2 Übernachtungen im Doppelzimmer. Und dann gibt es nochmal andere größere Pakete, 3 Nächte inklusive, dass man eben, ich glaube, einen Tag früher dann schon hinfliegt, am Donnerstag entsprechend. Dann gibt es 5 Tage in Nordirland und sogar nochmal so ein 7-Tage-Paket. Das kostet aber auch schon 1.800 Euro pro Person. Und die anderen sind so bei 900 Euro und 1.100 Euro, wenn du 3 Tage oder 4 Tage bleiben willst. Ich glaube schon, ist eine Menge Geld, aber auf jeden Fall finde ich, es lohnt sich. Das ist ja, sagen wir mal, etwas Einmaliges, was wir hier schaffen. Und Ullmann Reisen bietet halt auch das Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Du musst dich halt um gar nichts kümmern. Deswegen, wer sich um nichts kümmern will und nichts organisieren will, der macht das. Er bucht sich da einfach ein. Wer so ein bisschen Bock hat, sich da selbst eine Reise zusammenzuschustern, wird auch um einiges günstiger dabei rauskommen. Das heißt, man kann nach Dublin fliegen, man kann dann mit dem Bus von Dublin nach Belfast fahren, dauert auch nur 2 Stunden, man kann sich ein eigenes Hotel und Airbnb in Belfast suchen. Das ist alles relativ easy. Die Entfernungen Dublin, Belfast oder auch in Nordirland sind halt echt nicht vergleichbar mit Deutschland.
Aber tanzen dann bei den Ullmann-Reisen wenigstens die Kobolde für mich?
Da musst du nur genug trinken und das passiert aber auf jeden Fall. Also kann ich schon klar sagen, ja, das
passiert. Also am Freitag ist auch noch Derby in Dublin für die ganzen Groundhopping-Freunde unter euch. Die irische Liga spielt, also man kann 2 Länderpunkte in 2 Tagen machen.
Absolut.
Nee, ja, aber man muss ja sagen, wenn dann so beginnen, so die Kobolde für dich zu tanzen, bist du ja schon dem Delir ja schon bedrohlich nah, würde ich jetzt mal sagen. Also
ja, aber, von daher, ja.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, letztlich, was heißt denn das rundum sorglos Paket?
Naja, dass eine Reiseleitung dabei ist und dass man einen Ansprechpartner hat, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Wenn man zum Beispiel kein Englisch spricht oder schlecht Englisch spricht, dann ist wahrscheinlich schon eine sehr gute Wahl. Und also nach meiner Information, die ich vom Heiko gehört habe, sind es auch schon 100 Reisen, die verkauft sind, was super. Echt schon viel ist nach so ein paar wenigen Tagen.
Ja. Na, das ist richtig. Aber du musst natürlich immer halt auch bedenken, ist denn dort der Alkohol nicht so furchtbar teuer?
Tobias, du stellst ja Fragen. Also ich kann dir sagen.
Such doch nicht nach Ausreden, Tobias.
Ich kann dir sagen.
Natürlich kommst du mit.
In Dublin kostet ein Pint Guinness einstellig immer noch. Also man kriegt schon noch was für 8-9 Euro.
Okay, ein Pint ist ein Liter, oder?
Ein halber Liter.
Oh.
Tobias, 1-2 Nächte mal irgendwie am Wochenenden mal nicht irgendwie in Berlin oder so verbringen und du kannst ein super Wochenende in Belfast verbringen. Also da hast du jetzt ein halbes Jahr auch Zeit. Ne? Du musst dir jetzt nicht, sagen wir mal, das ganze Geld ansparen für bis übermorgen, sondern du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit zu gucken, wie du das organisiert bekommst. Also ich bitte darum, dass wir da oben zu dritt auftreten.
Für die Leute, die individuell anreisen wollte, es gibt ja auch schon die Fragen mit den Gästetickets. Ja. Es ist auf jeden Fall genug Kapazität da, wurde uns ja auch schon von Adam noch gesagt, ne?
Genau, also wir sind ja auch im Kontakt auch mit dem Fanbeauftragten, den ich auch da schon persönlich kennenlernen durfte, der auch super nett ist und sich um viel kümmert. Es wird auch schon, wenn ein Fanmarsch geplant ist, sollen wir das irgendwie sagen, dann kümmert er sich um alles. Also das wird richtig gut. Und er hatte, glaube ich, gesagt, auch, ich glaube, 5000 Plätze hat das Stadion. Also normalerweise gehen 1000 Leute, als wir da oben waren, zu einem Ligaspiel waren 1000 Leute im Stadion. Also geht mal von aus, dass die Ticket-Geschichte kein Problem sein werdet. Das heißt, ihr könnt individuell auch anfahren, wenn ihr das möchtet. Und wie gesagt, dadurch, dass, glaube ich, aus Deutschland kein Direktflug nach Belfast geht, sondern immer nur mit Umsteigen, bietet sich immer noch die Alternative an, nach Dublin zu fliegen und dort mit dem Mietwagen oder mit dem Bus. Wir sind letztes Mal mit dem Bus gefahren, 1:50 bist du in Belfast und bist direkt vor Ort. Also und das Ganze für, glaube ich, 13 Euro, 15 Euro die Busfahrt, also super gut. Also auch das einfach mal mit ins Kalkül ziehen, wie man da hochkommt. Ja, und dann habe ich natürlich jetzt hier so plump gesagt, hier, wir müssen da hin. Tatsächlich gibt es ja bei mir noch das Problem, ob ich überhaupt da mitfahren kann, weil, und jetzt wird es privat, am 5. Juli meine Tochter ihren ersten Geburtstag feiert, was, wenn man jetzt so ein bisschen rückblickt, das auch der Grund war, warum ich letztes Jahr beim Hinspiel in Aue nicht dabei war, weil es eben der Tag nach der Geburt war, beziehungsweise doch der Tag nach der Geburt. Dieses Jahr ist es genau der erste Geburtstag und wie ihr euch vorstellen könnt, ich natürlich jetzt in einer gewissen Bredouille bin, was ich denn machen soll. Und da wollte ich mal hier unter uns, Tobias, Martin, mal an euch die Frage stellen, was soll ich machen?
Hinfahren.
Ach, ja,
okay. Das, ich glaube, Tobias als Psychologe, der kann sie vielleicht noch ein bisschen so abwägen.
Also so ein bisschen, also ich kann ja ein Stück weit beide Perspektiven verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass deine Frau sich da wünscht, dass du zum ersten Geburtstag deiner Tochter mit dabei bist. Andererseits möchte ich auch sagen, deine Tochter wird sich an den ersten Geburtstag nicht mehr erinnern können. Also weil die kindliche Erinnerung setzt ja erst so ab 2,5, 3 Jahre ein. Also ich würde das jetzt vielleicht mal ein Stück weit von der Stabilität eurer Ehe jetzt mal abhängig machen. Also
Okay, deswegen jetzt nochmal in Verbindung das mit dieser Bewerbung auf den Geschäftsführerposten nochmal in Zusammenhang bringen. Ganz schlechtes Thema gerade.
Also entweder wirst du Geschäftsführer oder du fliegst nach Irland mit.
wahrscheinlich in beiden bei beiden Bedingungen muss ich die Scheidung einreichen. Ich glaube, so weit geht's nicht und so ernst ist es, glaube ich, nicht. Aber es ist tatsächlich noch so eine Überlegung. Und da gerne auch nochmal an die Community, an euch Hörerinnen und Hörern vom Podcast, schreibt uns vielleicht in die Kommentare oder mich oder uns dann mal an, wie ihr denn in der Situation reagieren würdet. Also ich bin noch am Hadern, aber natürlich, ihr habt selbst ja schon so angekündigt, dieses Thema. Das ist halt so eine einmalige Sache, die man hier mitbekommt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Fotoalben, Familienfotoalben, wo dann ein Jahr, ein Leben lang meine Tochter mir dieses Foto vom ersten Geburtstag zeigt und sagt, guck mal, Papa, die ganze Familie ist da und du warst nicht da. Dann kann ich halt nur betrunkenen Foto aus Belfast dann irgendwie winken, ne, wo so ein betrunkener Tobias, Martin und Thomas drauf ist. Mal gucken, ob das was bringt.
Ja, aber ich habe letztlich gesehen, ob sie dir das vorhalten wird, wird ja, glaube ich, eher von der Qualität eurer von eurer Beziehungsqualität also danach eher abhängen. Also so ein bisschen, also ich meine, Kinder sind ja sehr, sehr verzeihend und ich denke, ja. Kinder machen ja früher oder später dann auch so die große Endabrechnung, ob es jetzt gut war oder ob es jetzt nicht so gut war. Und ich glaube, da wird es im Leben deiner Tochter, glaube ich, noch andere Momente geben, die für sie entscheidender sein werden.
So sieht's aus, so mache ich das. Eine gute Vorarbeit davor und danach mich drum kümmern, aber vielleicht das Wochenende mir ein Familienfrei gönnen. Wir werden sehen. Ich werde euch mit auf die wenigstens mal auch gedankliche Reise nehmen und vielleicht schon in der nächsten Folge werde ich schon sagen können, wie die Entscheidung gefallen ist.
Mir fällt ja eine lustige Szene von den Simpsons gerade ein, aber ich glaube, ihr werdet euch bestimmt alle nicht mehr erinnern können. Könnt ihr euch noch an die Folge erinnern, wo Homer Teil der Oberspitzen war? Mhm. Von dieser Barbershop-Band?
Ja, ja.
Und irgendwie als Marge versucht hat, das Fehlen des Vaters irgendwie nicht so weiter auffällig zu machen und dann irgendwie so ein Band abgespielt hat, was sich dann verleiert hat und dann noch irgendein Ballon explodiert.
Ja,
irgendein Ballon, der explodiert ist, ja. An so eine Szene musste ich gerade denken.
Ja, so die Horrorerinnerung an den Vater dann sozusagen. Ne? Vielleicht, genau. Das soll es natürlich nicht werden. Mal schauen. Aber ich nehme da euch ganz als Community ganz transparent mit in diesen Entscheidungsprozess. Gut, was haben wir noch auf der Liste? Wir haben eine neue Aktion, die wir gern bewerben und gern unterstützen. Das ist nämlich die Sticker-Aktion von unserem Kumpel Max, den ihr als Social-Media-Mann des Vereins kennt. Schreibt Spielberichte, war vorhin
ja schon mal auch ein Thema.
Den Schmierfink Max, so nennen wir ihn unter uns. Und Schmierfink Max hat neue Aue-Sticker kreiert und das sind nicht nur irgendwelche. Wer ihn folgt oder uns folgt, kennt, das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite oder dritte Aktion, keine 0815 Stickers, sondern schon wirklich qualitativ, grafisch hochwertige Aue-Sticker. Gibt es gerade eine neue Aktion, wer ihm noch nicht folgt, kann das bei Instagram tun unter Stickerz 1946, also genau wie Sticker geschrieben, nur mit Z am Ende, Stickerz und dann 1946 kann man dort Sticker bestellen, das Ganze auch mehr oder weniger zum Spendenpreis, also gebt das, was ihr wollt.
Ihr habt vor allem bezahlt, auch wenn ihr was bestellt habt.
Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das Ganze nutzt Max nur, um die Kosten zu decken, die er hat. Und das Restgeld wird an den Verein gespendet, an die Jugendarbeit. Und es sollen zusätzlich noch 5 Familien den Zugang zu einem Spiel ermöglichen, die eben sonst keine finanziellen Mittel haben, mal ein Spiel von Erzgebirge Aue zu besuchen. Also eine coole soziale Geschichte, eine coole Art, den Verein zu unterstützen und natürlich auch super viel Arbeit, die er hier reinsteckt. Deswegen ist es auf jeden Fall wert, das Ganze zu unterstützen. Stickerz 1946, wenn er uns auch bei Instagram folgt, dann posten wir ja auch immer seine Beiträge. Deswegen werdet ihr nicht an ihn vorbeikommen, wenn ihr uns folgt. Dann haben wir noch die Wahl des Tor des Jahres. Was hat das mit Aue zu tun, Martin?
Ja, da ist eine Frau Weidauer nominiert, Sophie Weidauer, und da könnt ihr ja nochmal abstimmen. Die war das zum Tor des Monats, ich glaube im November gewonnen, und das wäre doch cool, wenn ihr da noch abstimmt.
Super. Spielerin mit Auerwurzeln.
Genau. Aber wovon ich wirklich enttäuscht war, dass Tuba. Zum Tor des Monats Oma, dass zum Tor des Monats irgendwie des letzten Monats sozusagen Omas Jaric nicht mehr unter die Top 3 gekommen ist.
Ja, ich weiß gar nicht, wer hat der geworden? Oder war das ein nennenswert besseres, schöneres Tor?
Harry Kane.
Ja.
Naja, Bayern-Bonus, egal.
Egal, genau. Weh zu viel ist die Aussage.
Kurze Themen. Helge der Woche.
Helge der Woche. Gibt's was Neues, Martin?
Ja, er hat einen schönen Silvesterbeitrag gepostet, ist leider schon wieder gelöscht, aber das war so, this is not Dubai, this is Erzgebirge. Es war sehr schön von seinem Balkon, wie er sich gefreut hat über das Feuerwerk. Und dann hat er noch seine Weihnachtsgrüße von der Firma gepostet und einen schönen Text über den Fabrikanten, den deutschen Fabrikanten geschrieben, ist leider auch gelöscht, aber da waren schon einige großartige Sätze dabei. Also der deutsche Fabrikant ist entscheidend für die Wertschöpfung im Lande. Er ist der Einzige, der Deutschland in der Welt repräsentiert. Alles andere ist wichtig, aber nachrangig. Der Fabrikant wird selbst entscheiden, was er macht, und ist unabhängig. Er wird seine Entscheidungen so anpassen, wo er in der Welt tätig ist, mit dem Ziel, dass das Know-how und seinen Mitarbeiter die Zukunft gesichert weitergestalten können. HL, okay.
Amen.
Ja. Amen, nein. Aber ich würde was anderes als Helge der Woche nominieren. Und zwar, er war mit Jens Weißflog und seiner Frau in Oberwiesenthal. Die haben da ein Hotel. Und da hat er sich sehr über das Hotel gefreut. Und ja, das ist auch ein schöner Satz. Ich schaue das nochmal kurz nach.
Wer vielleicht Jens Weißflog nicht kennt von den jungen Hörerinnen und Hörern, Jens Weißflog, der Sprungfloh aus dem Erzgebirge, das heißt Skispringer, in den 80ern und 90ern super erfolgreich, aber ich glaube, wer im Erzgebirge groß wird, der kennt Jens Weißflog.
Ihr habt ein tolles Hotel und das Restaurant ist super und die Angestellten sind toll und danke nochmal für die Gespräche und tolle Führung durch alle Bereiche, Kompliment. Also bis bald und guten Rutsch. PS, meine kleinen Mädels, werde ich in Ota wie in alten Zeiten das Skifahren lernen. Ja, ist doch ein schöner Beitrag.
Also wer mal Helge auf Skiern sehen will, ab nach Oberwiesenthal.
Ja, und er folgt uns jetzt auch auf Instagram.
Helge folgt uns. Viele Grüße, Helge. Bist immer ein Teil von uns.
Genau. Und das, obwohl wir ja in der Anfangsphase unseres Podcasts mal ein paar kritische Aussagen in der Folge eine Perle.
Was? Hatten wir wirklich?
Ja, das... Ich kann mich noch gut erinnern, also so ein bisschen, also meine Freunde, die halt nichts mit Fußball zu tun hatten, haben alle herzlich drüber gelacht, also gerade über die Reaktion, die wir bekommen haben, aber ja, das ist so ein Kapitel in unserem Podcast, da werde ich mich noch gut dran erinnern können.
Längst abgeschlossen, und Helge liefert einfach auch immer neuen Content. Zum Beispiel wusstet ihr, dass seine Yacht einen eigenen Instagram-Account hat?
Ja, hervorragender Content.
Folgt, wie ist nochmal der Account-Titel? Helge Yachting. Folgt Helge Yachting. Sind zwar nicht viele Posts, aber die dort in dem Kanal sind, zeigen Helges Yacht, was halt der deutsche Fabrikant durch eigene Leistung erschaffen hat. Sieht man dort, da sieht man halt auch, wo vielleicht auch das Geld, was die Arbeiterinnen und Arbeiter in seiner Fabrik über Jahre, Jahrzehnte geschaffen hat, zum Teil hinfließt, nämlich in eine große Yacht. Und ich glaube, wenn man sich so die Professionalität der Postings anguckt, die wirklich sehr hoch ist, also das ist professionell produzierter Content, dann glaube ich, ist das einfach im Kaufpreis der Yacht mit drin. Da kriegt man so eine Yacht dann zu einem gewissen Preis hingestellt und inklusive einem Instagram-Account und regelmäßigen professionellen Postings. Wenn man sich das anguckt, die Videos mit Drohne geschossen, mega professionell aufgebaut. Also guckt euch mal Helge Yachting bei Instagram an, die Yacht von Helge Leonard. HL1 ist die Abkürzung. Nun gut, das zum Helge der Woche. Und dann vielleicht so als und kurzer vorletzter Punkt, Timo Rost hat einen neuen Job. Timo Rost, unser alter Trainer, wisst ihr, was er jetzt macht?
Ja, er produziert Energy Drinks.
Timo Rost produziert Energy Drinks, wenn die Welt nicht schon genug, ob die Welt nicht schon genug Energy Drinks hätte. Seven Heaven, wer es probieren will oder wer es irgendwie dem Ganzen mal online nachgehen will. Seven Heaven, Timo Rost ist jetzt unter die Energy-Drink-Produzenten gegangen. Auch ein bisschen traurig. Also ne? Eigentlich ein guter Trainer mit guter Vita und schafft es nicht, irgendwie einen neuen Job zu bekommen und produziert jetzt Energy-Drinks.
Tja.
Aber ich kann es mir ja auch irgendwie auch nicht ganz viel übern. Also ich habe mir das ja vor uns in der Vorbereitung auf diese Sendung auch nochmal überlegt. Ich würde das ja vielleicht irgendwie auch nie anders machen. Also als Trainer weißt du ja nie, ob du irgendwie einen neuen Job kriegst. Bei Aue ist er ja krachend gescheitert. Also auch aufgrund seiner, naja, wir sozusagen nicht unbedingt menschlich ganz kompetenten Art. Also da waren ja einige sehr grenzwertige Interviews und PK-Aussagen ja auch dabei. Also ich an seiner Stelle werde mir da auch noch ein zweites und drittes Standbein aufbauen.
Besser ist es. Mal gucken, ob es ein gutes Standbein wird.
Der kann ja auch zum Red Bull Imperium wechseln, wie die andere Glatze. Wer ist die nochmal? Letsch.
Jürgen Klopp.
Thomas Letsch. Jürgen Klopp.
Ach, Letsch, ja, stimmt, ja.
Aber keine Glatze.
Nee, gut, ja, stimmt, ja, aber.
Gut, dann sind wir schon am Ende. Und beenden wollen wir die Folge mit einer kleinen Hörempfehlung über den alten Oberliga-Fußball, Martin.
Genau, unsere Freunde oder unser Freund Nick vom Fußballfrequenz-Podcast oder bald wieder Hörfehler wahrscheinlich Podcast hat eine Serie aus 3 Folgen gemacht über die Oberliga, insgesamt 7 Stunden. Die startet jetzt diese Woche und wenn ihr da Supporter werdet, könnt ihr direkt alle 3 Folgen hören. Also lohnt sich auf jeden Fall bei Nick auch Supporter zu werden. Also es ist alles frei verfügbar auch, aber es wird dann ein bisschen zeitlich gestreckt veröffentlicht. Also wer sich das leisten kann, kann gerne den Nick da unterstützen. Ist ja auch immer so die Frage, wenn ihr jetzt unsere Arbeit auch gut findet, dann ja, überlegt doch einfach mal, ob ihr nicht vielleicht auch Fußball-Podcasts unterstützen wollt, die guten Content liefern und die dann ein paar Euro dafür machen wollen können.
Aber also ich finde den jetzt zum Beispiel im App Store unter Hörfehler.
Genau.
Hörfehler
im Podcast. Im Apple so. Podcast.
Genau, das wird wahrscheinlich auch bei einem anderen Podcast-Stores ja genauso zu finden. Aber ich möchte noch 2 schöne Geschichten zum Abschluss erzählen wegen Podcast. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Und zwar, ich mache ja immer ab und an mal so noch so Seminare für eine Fachhochschule in Dresden oder auch in der Psychotherapeutenausbildung. Und ich bin im Herbst angesprochen, im Herbst letzten Jahres angesprochen worden von einem Fan oder ja aus Rostock. Also die war Rostock-Fan und ihr Freund war Dynamo-Fan. Und die Studenten haben ja manchmal. Ja, und die haben ja manchmal so die Eigenschaft, so dich dann irgendwie zu googeln und die sind auf unseren Podcast gestoßen und die meinte so ein bisschen, ja, ich habe ja eure Saisonauftaktsfolge gehört und du hast ja gesagt, du freust dich am meisten auf Hansa Rostock und jetzt habe ich mir alle Folgen angehört und mein Freund beschwert sich jetzt schon immer so ganz, ganz doll darüber, dass ich mir jetzt einen Aue-Podcast anhöre. Und also das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte und ich bin vor ein paar Wochen von einem Patienten angesprochen worden. Unser Namen, so sage ich jetzt natürlich nicht, aber und der interessiert sich seitdem für Erzgebirge Aue, obwohl der jetzt in Halle wohnt. Oder bei Halle. Das finde ich eine. Und der guckt sich immer jede Woche jetzt so die Spielzusammenfassungen an und weiß auch immer ganz, ganz genau, wo Aue jetzt gerade steht in der Tabelle.
Sehr gut. Und so muss das sein. So müsst ihr mit der Haltung nach außen gehen. Immer mal wieder Leute auf Erzgebirge Aue aufmerksam machen, Freundinnen und Freunde mit ins Stadion nehmen. Es ist, glaube ich, ein mega guter Verein. Und es ist ja auch immer was los. Das sieht man jetzt eben auch in dieser Folge.
Im Zeller Holzmichel Fanclub hatten auch fast alle den Podcast. Also fand ich schon sehr überraschend.
Genau, aber die Mehrzahl meiner Patienten, die sind ja HFC-Fans. Und ich habe jetzt doch manchmal so erwachsene Patienten, so junge Erwachsene. Und ich habe da so letztens einen gehabt, der geht zum HFC und zur Lok.
Ja, natürlich.
Also ich stand schon kurz davor, die Therapie abzubrechen.
Das ist ja eine Fanfreundschaft, aber vielleicht gibst du ihn mal so ein bisschen an der Seite mit, dass es vielleicht nicht ganz hilfreich ist, nicht gesundheitsförderlich einfach zum HFC und zur Lok zu gehen. Ne? Vielleicht sollte daran mal arbeiten. Das ist eine Meinung von einem Unbeteiligten. Das heißt, wir grüßen ja. wir grüßen alle Studentinnen und Studenten von Tobias. Wir grüßen alle Patientinnen und Patienten von Tobias. Alle, die uns hören, auf welchem Weg auch immer und wie ihr auch immer uns gefunden habt. Wir haben, glaube ich, viele Themen jetzt hier heute besprochen. Wir haben euch so ein paar Hausaufgaben mitgemacht, also Tickets kaufen für die Heimspiele. Ich glaube, bei den Sachsen-Derby in Dresden sind auch schon viele von uns mit dabei. Ich glaube, gibt gar keine Tickets mehr. Bestellt Stickers bei Max, kümmert euch um die Reise nach Nordirland. Ich glaube, es wäre super gut, wenn wir da mit ein paar mehreren hundert Leuten als große Fanbase da oben auftreffen. Achtet darauf, ihr braucht einen aktuellen gültigen Reisepass. Nordirland gehört zu Großbritannien, gehört nicht zur EU, also nicht mit Ausweis nur hinfahren, sondern kümmert euch um die um den Reisepass. Tor des Monats, Tor des Jahres hatten wir, wählt Sophie Weidauer zum Tor des Jahres. Den Oberliga-Podcast sollt ihr anhören. Also ich glaube, einige Hausaufgaben haben wir
euch mitgegeben. Fußballfrequenz, sorry. Ja.
Fußballfrequenz-Podcast, genau. Ich habe die Aufgabe hier zu Hause mit der Familie. Und ihr, Tobias und Martin, ihr werdet, glaube ich, zwei schöne Spiele sehen, jetzt gegen Osnabrück und Dresden. Da bin ich ein bisschen neidisch, nicht mit im Stadion zu sein. Aber ihr wisst ja, alles für den Verein. In diesem Sinne, vielen Dank für den Austausch. Viele Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Viel Gesundheit und immer weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.